Der 360-Grad-Podcast. Erfolgsgeschichten kommunaler Krankenhäuser.
Erfolgsgeschichten kommunaler Krankenhäuser. Der Hauptstadtkongress hat einiges zu bieten. Der zweite Tag des Hauptstadtkongresses ist fast zu Ende. Wir sind aber immer noch dabei und treffen spannende Persönlichkeiten. Ich bin Nils Dehne, Geschäftsführer der Einkaufsgemeinschaft kommunaler Krankenhäuser.
Ja, und Steffen Ellerhoff. Und wir stehen hier mit unserem Podcast Mobil auf dem EKK-AKG-Stand.
Genau, und bei uns ist die Frau Dr. Hochbaum. Sie ist medizinische Geschäftsführerin der Ernst von Bergmann Kliniken in Potsdam. Herzlich willkommen, schön, dass Sie da sind.
Hallo. Ja, ich freue mich.
Wie geht es Ihnen hier auf dem Hauptstadtkongress? Wie nehmen Sie die Stimmung wahr?
Ja, der Hauptstadtkongress ist ja immer eine ganz entscheidende Veranstaltung für die Gesundheitswirtschaft insbesondere, aber auch für die Krankenhäuser. Die Stimmung ist trotz der schwierigen Situation positiv geprägt, so nehme ich das wahr. Die Herausforderungen sind aber groß in vielerlei Hinsicht. Wir stehen ja vor der Krankenhausstrukturreform. Es gibt verschiedenste Gesetzgebungsvorhaben und auch große Themen wie Ambulantisierung, Digitalisierung, finanzielle Engpässe, Fachkräftemangel, sodass hier auch in den verschiedenen Foren wichtige inhaltliche Inputs geleistet werden, die für alle bereichernd sind und natürlich auch die Netzwerkfunktion mit Kollegen, auch mit Anbietern aus der Industrie sind natürlich ganz wesentlich.
Wieso ist das noch positiv angesichts des Jammertals und der Veränderungsnotwendigkeit, die uns doch allen hier auferlegt wird?
Ja, die Veränderungen sind ja auch erforderlich und ich denke, jeder, der in der Versorgung tätig ist, egal eigentlich in welcher Branche, ob in der Patientenversorgung direkt oder auch in den umgebenden Bereichen, Supportleistungen, weiß ja im Grunde, dass sich etwas verändern muss. Wir haben ja im Vergleich zu anderen europäischen Ländern hohe Kosten, nicht die beste Qualität und sind auch in der gesamten Strukturierung des Versorgungslaufes einfach noch hinterher. Und das wäre natürlich schön, wenn wir da eher in eine Vorreiterrolle kämen, die allen dann auch letztlich einen Benefit bringt.
Und das nehmen Sie hier wahr auf dem Hauptstadtkongress, dass man in diese Aktionsrolle langsam gemeinschaftlich hineinwächst, oder?
Ja, naja, ich meine, es gibt die gibt ja die Gesetzgebung, das Krankenhausversorgungsverbesserungsgesetz, was aus meiner Sicht schon mal in die richtige Richtung geht, auch unter dem Qualitätsgesichtspunkt der Versorgung. Ich bin ja selbst auch Chirurgin, also da sind wichtige Themen der Zentralisierung zum Beispiel durchaus abgebildet. Und auch die Diskussion um ambulante Versorgung nimmt ja Fahrt auf. Das ist ein ganz wesentlicher Schritt. Ich kann das besonders gut nachvollziehen, da ich ja in der Ernst von Bergmann Gruppe sowohl die medizinische Geschäftsführung für das Klinikum als auch für die ambulanten Bereiche, die dort sehr ausgeprägt sind, mit über 60 Kassenarztsitzen in MVZ und Poliklinik wahrnehme. Und insbesondere diese Vernetzung ambulant-stationär ein Zukunftsthema sein wird, auch in der Steuerung vor allem.
Wir sind ja vor allem auf der Suche nach Erfolgsgeschichten kommunaler Krankenhäuser. Ist das vielleicht Ihre Erfolgsgeschichte, diese enge Verzahnung von ambulant und stationär?
Also wir haben in Potsdam, speziell im Ernst von Bergmann Klinikum, verschiedene positive Entwicklungen tatsächlich vorzuweisen. Zum einen haben wir einen doch gegenläufigen Trend in der Fallzahlentwicklung. Wir haben ausgesprochen gute Patientenzuströme. Das mag auch damit zusammenhängen, dass natürlich die Zentralisierung der Versorgung auch bei einer zunehmend schwächeren ambulanten Struktur im Bundesland vielleicht schon ein bisschen Fahrt aufgenommen hat. Wir sind außerdem als kommunales Krankenhaus auch auf dem Weg in Kooperation mit einer privaten medizinischen Hochschule zum Hochschulklinikum in privater Partnerschaft. Also bauen auch da Ressourcen auf für die zukünftige Fachkräfteversorgung.
Sie haben es angesprochen, es geht so ein bisschen gegen den allgemeinen Trend der sinkenden Fallzahlen. Und Sie haben auch gesagt, das hat sicherlich spezifische Gründe in der Region. Erleben Sie dann in Ihrem Umfeld vielleicht negativere Stimmung? Können Sie sich da so ein bisschen abkoppeln?
Also wir versuchen auch tatsächlich ambulant in Vernetzung mit dem Klinikum selbst Fahrt aufzunehmen. Wir haben zum Beispiel ausgeprägte ambulante spezialfachärztliche Versorgungen aufgebaut. eigentlich in allen Bereichen, außer einige wenige seltene Erkrankungen, in allen onkologischen Bereichen bauen auch MVZ Poliklinik weiter aus und haben eine große Notfallversorgung der Stufe 3. Wünschenswert wäre aus meiner Sicht eine noch weitergehende Ambulantisierungsmöglichkeit. Vielleicht bekommen wir zukünftig, wenn wir den Status Hochschulklinikum irgendwann erlangen, auch noch die Möglichkeit, Hochschulambulanzen anzubieten. Und da sehe ich eine große Herausforderung.
Sie sind ja jetzt schon lange Mitglied in der Allianz kommunaler Großkrankenhäuser. Da haben wir auch schon verschiedene Berührungspunkte gehabt. Ist das Thema Ambulantisierung tatsächlich ein Thema für einen kommunalen Maximalversorger? Oder wie würden Sie die Rolle beschreiben, die Sie dort auch einnehmen? Lösen Sie einfach das Versorgungsproblem, was in der Region existiert, weil der ambulante Sektor vielleicht nicht so gut funktioniert, wie das theoretisch sein soll? Oder haben Sie da eine klare Strategie in Ihrer Region als Maximalversorger, sich zu vernetzen und auch zusammenzuarbeiten?
Also ich denke, wir haben ja das Fachpersonal einmal. Also wir können nicht ambulante Strukturen aufbauen mit neuem Personal. Das Personal ist jetzt da, entweder in der Klinik oder im ambulanten Bereich. Das wird sich nicht vermehren. Also wenn es zu einer Verlagerung kommt, wird das in Richtung Öffnung der Krankenhäuser gehen müssen. Und wenn man sich andere Nachbarländer anguckt, wie zum Beispiel auch südeuropäische Länder wie Spanien, es ist selbstverständlich, dass ein Krankenhaus mindestens ein Drittel seines Wirkungsfeldes komplett in der ambulanten Betreuung von Patienten hat. Und da sind wir einfach noch hinterher und ich sehe da auch tatsächlich den Weg, dass die Krankenhäuser sich in eine Art Hybridstruktur transformieren und sowohl stationär als auch ambulant agieren können. Das wird auch automatisch dann nochmal mit einer kürzeren Verweildauer einhergehen.
Können die Krankenhäuser das heute schon, also rein organisatorisch, rein von der Kompetenz und den Strukturen? Sie haben jetzt auch durchaus historisch gewachsene Strukturen. Sehen Sie sich da gut aufgestellt?
Ich denke, wir sind gut aufgestellt. Es gibt aber natürlich die regulatorischen Hürden, die da sind, durch die Sektorengrenzen, durch die sehr eng, in engen Bahnen gelenkten Möglichkeiten der ambulanten Versorgung. Da liegt eigentlich die Herausforderung, auch regierungsseitig in der Gesetzgebung da noch bessere Versorgungsmöglichkeiten zu schaffen.
Jetzt ist ja der wirtschaftliche Druck extrem hoch bei allen Krankenhäusern. So ist das auch bei den kommunalen Großkrankenhäusern nicht anders. Wo sehen Sie denn da den Ausweg, überhaupt noch tragfähig in der Zukunft die Versorgung anbieten zu können, egal ob ambulant oder stationär? Ich glaube, ambulant ist bis jetzt kein wirtschaftlicher Renner für die meisten Krankenhäuser. Stationär kommen wir aber auch kaum noch über die Runden. Wo sehen Sie da wirklich die Hebel, um auch wieder wirtschaftlich tragfähig in der Zukunft die Versorgung zu gestalten?
Also ich fände es natürlich zum einen sehr wichtig, dass die angekündigten Reformvorhaben jetzt auch kommen, sodass eine Planungssicherheit besteht. Auf der anderen Seite ist natürlich jedes Krankenhaus gefordert, auch in sich noch Optimierungsreserven zu heben im Sinne eines ökonomischen Handelns. Auch da sind sicherlich noch Potenziale, auch in den Organisationsabläufen, in fehlender Digitalisierung, in händischem Arbeiten, was vielleicht ganz anders digital erfolgen könnte, in Befassung auch der einzelnen Berufsgruppen mit Themen, die nicht in dieser Berufsgruppe sein müssten. Da haben wir ja ein geringes Fachkräfteportfolio im Vergleich zu anderen Ländern, die viel mehr Berufsgruppen haben und von daher auch die Tätigkeiten anders zuordnen.
Ich würde gerne noch mal einhaken bei der Ambulantisierung. Sie haben ja im Vergleich zu vielen anderen Krankenhäusern da schon eine relativ lange Tradition im Ernst von Bergmann. Gibt es da, oder wir hatten gerade ein Gespräch in einem anderen Podcast dazu, dass das schon eine Herausforderung ist, sich auf den ambulanten Bereich so einzulassen, weil es doch ganz andere Organisationsstrukturen erfordert oder auch Prozesse, die man dahinter legen muss. Haben Sie da Hinweise, worauf Kliniken achten sollten oder die Sie selber ja auch, wenn Sie stärker in die Ambulantisierung einsteigen wollen, selber dort berücksichtigen, um diesen Spagat gut managen zu können?
Man muss im Grunde im Sinne des bestehenden Arbeitnehmermarktes und der Fachkräfte in sehr gesplittet denken und deswegen ist auch die Regulatorik besonders schwierig. Sie können ja zum Beispiel im klassischen ambulanten System MVZ Poliklinik einen Kassenarztsitz maximal auf 4 Personen aufteilen. Sie haben aber zum Beispiel in einer Fachabteilung eine gute Struktur, sagen wir mal beispielsweise Dermatologie, und jeder der Ärzte wäre vielleicht bereit, mal einen Vormittag, vielleicht auch weit entfernt im Bundesland eine Sprechstunde anzubieten, vielleicht auch einen Tag. Aber im Endeffekt möchte niemand dort auch leben und nicht jetzt eine Viertel- oder eine halbe Stelle tatsächlich dort auch ausloten. Und da fehlen zu wenig Öffnungsmöglichkeiten. Mhm. Also wir haben das schon in der Form eng verwoben, dass viele unserer Ärzte gleichzeitig stationär und auch ambulant tätig sind. Aber es bestehen zum Beispiel noch die Schwellen, dass man nicht in einer fachfremden Praxis arbeiten kann. Also wir können nicht in einer Hausarztpraxis jetzt eine dermatologische oder urologische Sprechstunde anbieten.
Das eine oder andere zusätzliche Potenzial für ambulante Betätigung von Krankenhäusern steckt ja in dem aktuellen Krankenhausreformgesetz mit drin. Ich persönlich nehme wahr, dass in Berlin der Widerstand gegen diese Regelungen von Seiten der niedergelassenen Ärzte schon sehr groß ist. Ist es vor Ort in der Region anders, weil die Versorgungsproblematik vielleicht schon viel deutlicher
drängender.
Ist, viel drängender ist?
Hier ist sicherlich ausgeprägt, da ist ein Unterschied zwischen Stadt- und Flächenversorgung. In den ländlichen Bereichen bricht der vertragsärztliche Versorgungsbereich zunehmend weg, vor allem im Bereich der Hausärzte, aber auch Facharztbesetzungen sind schwierig. Wir versuchen dann als Ernst-von-Bergmann-Gruppe auch einzelne Kassenarztsitze, die versorgungsrelevant sind, zu erwerben. Haben wir auch im letzten Jahr gemacht, zum Beispiel mit einem gynäkologischen Sitz. Und auch in anderen Fachbereichen hausärztliche Sitze. Da geht es eher um die Sicherung der Versorgung, weniger um den Wettbewerb. In den Städten ist das grundlegend anders durch die größere Arztdichte.
Ja, und ich habe mal vor einiger Zeit mit einem Verbandskollegen darüber gesprochen, die Möglichkeiten der Zusammenarbeit zwischen Krankenhäusern und niedergelassenen Ärzten steigt auch, je weiter sie von Berlin weg sind. Je weniger nah sie an der Politik dran sind, und das bestätigen sie ja auch so ein bisschen. Aber ich würde gerne nochmal darauf einsteigen, auf die wirtschaftlichen Probleme und Herausforderungen und die Handlungsoptionen, die man da hat. Sie haben es angesprochen, neue Formen der Zusammenarbeit innerhalb eines Krankenhauses, Digitalisierung. Ich weiß auch, dass das Thema Daten Sie sehr stark beschäftigt. Was sehen Sie da für Möglichkeiten, auch zwischen den Krankenhäusern noch stärker zusammenzuarbeiten?
Naja, wichtig wäre eine digitale Vernetzung und eigentlich wäre am besten eine übergeordnete Planung der digitalen Vernetzung, schon damit gleiche Interaktionsformate verwendet werden, verbunden mit einer telemedizinischen Verbindung, sodass eben auch zukünftige Krankenhäuser einer niedrigeren Versorgungsstufe beraten werden können von den Koordinierungskrankenhäusern oder den Maximalversorgern. Das erfolgt ja momentan alles initiativ aus einzelnen Kliniken heraus, aber nicht im Sinne einer Versorgungsplanung. Und die würde ich mir eigentlich parallel zur geplanten Versorgungsreform auch wünschen, dass man im Grunde die Umsetzung gleich mitdenkt. Und das fehlt in den meisten Bundesländern noch.
Mhm. So eine Art telemedizinisches Netzwerk klingt ja daraus, um eben auch zwischen Krankenhäusern verschiedener Level oder Versorgungsaufträge auch beraten oder telemedizinisch unterstützen zu können. Wie weit würden Sie sagen, sind die Krankenhäuser da selber? Also ich sag mal, eine Videosprechstunde für ein benachbartes Krankenhaus anzubieten, könnte man heute schon machen. Es gibt zwar keine Vergütung dafür, aber woran scheitert bis jetzt?
Also ich denke, einmal fehlt es an einem Gesamtkonzept. Also die Krankenhäuser, die jetzt zum Beispiel an uns herantreten, und das passiert in verschiedenen Konstellationen, und uns fragen, könnten Sie uns nicht betreuen mit einer fachärztlichen, geriatrischen Unterstützung, auch wegen kommender Leistungsgruppen. Ganz wenige Geriatrien haben jetzt 3 Fachärzte. Oder könnten Sie uns unterstützen in der Versorgung, akut- und notfallmedizinische Zusatzqualifikation, um unsere Notfallaufnahme zukunftsfähig aufzustellen? Die kann man momentan nicht beantworten, weil man nicht weiß, ob eine telemedizinische Unterstützung überhaupt im Kontext der GBA-Richtlinien oder der OPS-Strukturkriterien oder auch im Kontext der Leistungsgruppensystematik Anerkennung finden würde. Das müsste also mitgedacht werden und auch im Sinne der Versorgungsplanung eigentlich mitgestaltet werden.
Mhm. Jetzt gibt es eine ganz aktuelle Meldung aus der vergangenen Woche, dass die EKK mit der AKG stärker kooperieren wird. Wie ist es bei Ihnen aufgekommen? Sie sind noch nicht Mitglied der EKK. Sie kaufen bis jetzt bei einer anderen Einkaufsgemeinschaft ein. Wie haben Sie diese Entwicklung wahrgenommen? Wie bewerten Sie das?
Also wir nehmen natürlich wahr, dass die EKK zunehmend auch im Sinne einer Unterstützung der kommunalen Krankenhäuser positiv agiert, um da entsprechend die Wertschöpfung mit zu gestalten. Und die EKK ist bei uns schon eingeladen, sich vorzustellen. Es gibt auch schon einen Termin im Juli und wir freuen uns sehr.
Was ist es denn, was Sie da besonders interessiert? Warum EKK?
Wir werden uns das Portfolio nochmal genau beleuchten. Wir haben aber bei uns zum Beispiel ein identifiziertes Sachkostenpotenzial. Also wir sind mit den Sachkosten noch etwas optimierungsfähig. Ich denke auch ein Austausch zu einzelnen Produkten über verschiedene Krankenhausstandorte hinweg ist ein interessantes Feld und natürlich auch die Wertschöpfung im Sinne eines gemeinsamen Einkaufs und entsprechender Rabattierungen.
Das ist ja jetzt so ein bisschen das klassische Geschäft der EKK.
Das wollte ich auch gerade fragen.
Ach Mensch, ja, dann mach du die Frage doch weiter.
Ja, aber ich stelle so viele Fragen, Steffen, vielleicht...
Gibt es etwas, was Sie sich wünschen würden, was darüber hinausgehend noch aus einer kommunalen Familie heraus für Sie oder qualitätssteigernd sinnvoll eingesetzt werden könnte?
Ich denke, der Wissensaustausch jetzt unter vergleichbaren kommunalen Krankenhäusern zu verschiedenen Fragestellungen ist sicherlich ein Mehrwert, der noch nicht ganz gehoben ist. Wir haben ja den AKG-Benchmark, der sich aber noch nicht auf alle Sachverhalte erstreckt, sondern eben im Kontext Personal in erster Linie sich jetzt bewegt. Wenn da zusätzliche Felder noch aufgebaut werden, sich zu vergleichen, auszutauschen, auch prozessual zu unterstützen, Best-Practice-Beispiele zu übernehmen, dann ist das mehrwertig für alle Mitglieder.
Können Sie sich auch vorstellen, das, was Sie gerade angesprochen haben mit dem telemedizinischen Netzwerk, dass bei sowas in einer gemeinschaftlichen Struktur der kommunalen Krankenhäuser etabliert wird und entwickelt wird?
Also man könnte sicherlich innerhalb der kommunalen Struktur gegenseitig Dienstleistungen anbieten, eher im Tertiärbereich, meinetwegen Pathologie, Labor. Ansonsten geht es ja für jedes einzelne Haus um seine regionale Versorgung. Eine Vielzahl der Häuser wird ja eher eine Koordinierungs- oder Maximalversorgungsaufgabe wahrnehmen. Und dann gilt es vor allem Techniken vielleicht gemeinsam zu bewerten, zu gestalten, auch technische Umsetzungen. Aber jedes Haus wird dann seinen regionalen Wirkungskreis in erster Linie entfalten.
Finde ich total spannend. Also diese Netzwerk Funktion, die da eigentlich, also hochkomplex, ne, aber im Grunde gemeinsam vielleicht Standards zu definieren und an den Markt zu bringen, aber dann individuelle Lösungen für die jeweilige Region zu entwickeln.
Für mich kommt ja ganz deutlich raus, dass Sie sich als Krankenhaus auch erwarten oder wünschen, von so einem Dienstleister auch in Ihrer speziellen Versorgungsrolle, Sie haben es jetzt gerade regionaler Koordinator genannt, in ihrer Versorgungsrolle viel spezifischer berücksichtigt und bedacht und auch angesprochen zu werden. Könnte das vielleicht der sehr entscheidende Faktor sein, den jetzt die EKK und die AKG als Erfolgsmodell weiterentwickeln?
Ich denke, das ist wesentlich, dass eine Art Beratungs- und Dienstleistungsfunktion an die Mitglieder herangetragen wird, die direkt auch wahrgenommen werden kann und eben auch schon mit praktischen Umsetzungsvorschlägen untermauert ist.
Das nehme ich sehr, sehr gerne mit. Vielen Dank für die inspirierenden Botschaften und auch den tiefen Einblick in die konkrete Versorgungssituation in Potsdam. Vielen, vielen Dank.
Ja, und Ihnen einen schönen HSK bis zum Ende.
Ja, ebenfalls. Danke.
Tschüss. Tschüss.
Der 360-Grad-Podcast. Erfolgsgeschichten kommunaler Krankenhäuser.